the male typically is the dominant role.
Wie sexistisch ist denn die deutsche Filmbranche?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja keinen Sex.
Know your role and shut your mouth.
Und heute würde ich sagen, aber richtig schick gemacht. Du lässt mal ein bisschen blicken heute, oder?
Putting a wife to work is a very dangerous thing.
Zum Glück bin ich keine Frau, ey.
Hystera, der Podcast.
Warum Frauen nicht die Norm sind.
Katinka.
Jule.
Ich habe eine Frage.
Mhm.
Wen würdest du lieber im Wald treffen, einen Mann oder einen Bär?
Oh, das habe ich auch jetzt auf TikTok gesehen. Und dann habe ich die ganze Zeit so TikToks gesehen, so me inviting the bear for tea. Ich fange an mit einer Situation, die mir eben gerade passiert ist, um es zu beantworten.
Sehr gut, ja.
Und zwar bin ich ja zu dir gelaufen. Und dann bin ich nämlich in den Aufzug gegangen. Und dann habe ich quasi das Stockwerk angedrückt und dann sind eigentlich die Türen zugegangen. Und dann habe ich aber gesehen, dass quasi ein Mann auch einsteigen wollte. Und dann habe ich ihm das noch so aufgehalten, weil irgendwie macht man das so. Und ich muss sagen, diese 2 Minuten fand ich so unangenehm, weil der sah irgendwie so ein bisschen gruselig aus. Und da dachte ich immer so, bitte drück jetzt nicht auf diese Alarmglocke. Also, ich will jetzt nicht in diesem Aufzug mit dir alleine sein.
Das ist eigentlich echt gruselig, ne? Wärst du lieber mit einem Bär im Aufzug gewesen?
Ich glaube schon.
Der hätte nicht die Alarmglocke gedrückt. Nee. Alarmglocke gedrückt, auf jeden Fall.
Ich glaube aber, ich wäre auch... Ja, es kommt natürlich auf die Person drauf an, ne? Aber
ja,
so ein Babybär?
Oh, mit einem Babybär, gut. Wenn der Baby alleine am Chillen ist, dann ja, aber die meistens ist Mama Bär ja in der Nähe und dann ist es, glaube ich, echt, dann ist es schwierig.
Bei Bären ist das so, bei irgendeiner Bärenart soll man sich groß machen und brüllen und bei einer anderen Bärenart soll man weglaufen.
Ich glaube, bei Braunbären soll man, da gibt es so einen Spruch, irgendwie Brown go down, black, fight back und white, good night, weil da kannst du nichts mehr machen.
Ja, ja, ja.
Aber warte mal, lass mich das googeln. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr Halbwahrheiten. Aha, okay, der ist jetzt auf Deutsch, da macht es nicht mehr so viel Sinn. Aber ich glaube, ich hatte recht. Wenn er braun ist, legen sie sich hin. Wenn er schwarz ist, wehren sie sich. Wenn er weiß ist, sagen sie gute Nacht. Reise sicher. Also, ich hatte recht. Genau, also ich glaube, bei Braunbären kann man sich, wenn man ruhig ist, verstecken.
Mhm.
Oder die sehen dann einen nicht so gut. Und ich habe schon oft Videos gesehen, wo so andere Bären, ich weiß gar nicht, ob ich die richtig unterscheiden könnte, Braun- und Schwarzbären.
Weil nämlich, also ich glaube schon, weil Grizzly hat ja schon, die sind ja wirklich... Also die haben ja super dunkles Fell.
Sind auch größer, oder?
Genau, die sind nämlich auch größer. Und Braunbären sind ja so kleiner und tapsiger irgendwie.
Oh. Mhm. Jedenfalls habe ich schon oft Videos gesehen, wie Leute die Bären anschreien. Und das funktioniert ja auch wirklich.
Ja.
Also gut, ich glaube, nicht immer. Aber es ist ja auch keine Frage, die man jetzt so ernsthaft beantwortet, sondern es geht ja eigentlich nur darum, dass man sich vor Augen hält, warum das so ist, dass manche Frauen lieber mit manchen Bären allein wären als mit manchen Männern. Und deswegen finde ich diese Diskussion über diese hypothetische Frage finde ich ganz unangenehm.
Ja.
Wenn man auf TikTok dann sieht, ja, aber hast du mal einen Bär gesehen, wie groß der ist und wie stark der ist? So, darum geht's gerade nicht. Und warum fühlt ihr euch so angegriffen? The fuck? Also anstatt zu sagen, oh krass, anscheinend ist es wohl ein echtes Problem, dass Frauen sich so unsicher fühlen, dass sie lieber einem Bär begegnen würden.
Ja.
Und hiermit herzlich willkommen zu Hystera, der Podcast.
Warum Frauen nicht die Norm sind.
Wir reden hier über die Ungleichbehandlung von Frauen und über Bereiche, in denen Frauen oft vergessen werden. Heute rede ich über Katastrophen und es ist ein bisschen wieder eine andere Aufteilung, die wir gemacht haben, weil das ist ein Podcast hier. Der entwickelt sich immer weiter. Das ist hier kein Stillstand. Das ist hier immer, es geht immer weiter.
Immer weiter. Innovation, Innovation, Innovation.
Richtig. Und diese Woche hat es einfach besser gepasst, nur ein Thema zu machen, anstatt eben ein Oberthema, zu dem wir beide was sagen. Und deswegen spreche heute nur ich über Katastrophen. Aber vorher erzählt uns die Katrin Gelber ihre Woman of the Day.
For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up.
Genau. Und ich würde dich wie immer davor mal kurz raten lassen. Und zwar ist nämlich meine Woman of the Day, ich muss gerade überlegen, was ich dir für einen Tipp gebe. Ich habe ziemlich lange Ballett getanzt und mein Großonkel hat immer, um mir ein Kompliment geben zu wollen, hat immer gesagt, ah ja, du bist wie die und diese Frau. Bezogen jetzt auf den Tanz, jetzt nicht optisch, aber so tanzen.
Also eine Tänzerin. Eine Ballerina. Ja, da sind wir an Problem. Ich kenne keine einzige Ballerina. Vielleicht, wenn du es mir sagst.
Ich glaube auch, wenn ich den Namen sage, hast du es bestimmt schon mal gehört. Ich gebe dir noch einen Tipp. Sie ist relativ bekannt aus Wuppertal.
Wuppertal?
Wuppertal.
Die Nora?
Nein.
Ist doch aus Wuppertal. Die Rapperin, meine ich.
Vielleicht noch zur Einordnung. Mein Großonkel, als er das gesagt hat, war schon über 80. Also nicht nur.
Nee, aber bitte sag mir.
Ich spreche von Pina Bausch.
Nee, tatsächlich. Ich kenne keine Ballerinas außer dir von Black Swan. Und die ist, glaube ich, nicht echt.
Doch, Natalie Portman ist ziemlich echt hier.
Ja, aber also die ist ja keine Ballerina.
Aber finde ich schon krass irgendwie der Film, dass die dafür, stundenlang, monatelang dafür trainiert.
Also Natalie Portman, falls du das hörst, Hut ab, Heads down.
Ja. Genau, und zwar stelle ich dir nämlich Pina Bausch vor. Und sie heißt nämlich eigentlich Philippine Bausch und wurde am 27. Juli 1940 in Solingen geboren und ist am 30. Juni 2009 in Wuppertal verstorben. Sie war eine deutsche Tänzerin, Choreografin, Tanzpädagogin und Ballettdirektorin des nach ihr benannten Tanztheaters in Wuppertal. Sie wuchs in einer künstlerischen Familie auf, da nämlich ihr Vater ein Gastwirt und ihre Mutter eine Tänzerin war. Und schon ziemlich früh zeigte sich nämlich auch, dass Pina Interesse am Tanz hatte und begann dann nämlich im Alter von 14 Jahren ihre Ausbildung zur Tänzerin. Und ihre Kindheit und Jugend war nämlich auch davon geprägt, also von ihrer Leidenschaft zum Tanz und ihr Streben nach künstlerischer Selbstverwirklichung. Sie studierte dann an der Volkswang-Hochschule in Essen und begann ihre Karriere als Tänzerin und Choreografin. Und im Jahr 1973 übernahm sie dann die Leitung des Tanztheaters in Wuppertal. Und das führte sie nämlich dann auch zu internationalem Ruhm. Und das fand ich nämlich richtig krass, weil da war sie ja gerade mal 33 Jahre alt. Also eigentlich auch nicht mehr so jung, aber ich finde so ein ganzes Tanztheater, so die Leitung dazu übernehmen, finde ich irgendwie schon krass.
Das ist krass. Ich sag mal so, ich gönn's nicht. Und das soll was heißen.
Na, du hast auch noch ungefähr 6 Jahre lang Zeit, um dir das zu überlegen.
Ich kämpfe jeden Tag zu meinem Traum.
Sie arbeitete bis zu ihrem Tod im Jahr 2009 an neuen Produktionen und prägte maßgeblich die zeitgenössische Tanzszene. Und sie hinterließ ein beeindruckendes künstlerisches Erbe und wird als eine der einflussreichsten Choreografinnen des 20. Jahrhunderts angesehen. In den 1970er Jahren wurde nämlich Pina Bausch mit ihrer Entwicklung des Tanztheaters zu einer Art Kultfigur und wurde nämlich als, ja, wie schon gesagt, bedeutendste Choreografin ihrer Zeit angesehen, die vor allen Dingen für ihre innovative und feministischen Ansätze im Tanz bekannt war. Sie setzte sich in ihren Stücken oft mit den Themen wie Geschlechterrollen, Machtstrukturen und weibliche Identität auseinander. Und durch ihre einzigartige künstlerische Vision und ihre Darstellung von weiblicher Stärke und Empowerment hat sie einen wichtigen Beitrag zum feministischen Diskurs geleistet. Und obwohl nämlich nicht bekannt war, dass sie sich jetzt selbst als Feministin bezeichnet hat oder hätte, waren in vielen von ihren Arbeiten das Thema Feminismus, genau, und wie auch schon gesagt, Geschlechterrollen, Machtstrukturen und auch generell die Körperpolitik. Ihre Arbeit wurde, auch ohne dass sie es ausgesprochen hat, nämlich oftmals als feministisch interpretiert, da sie nämlich traditionelle Vorstellungen von Tanz und Theater herausforderte und eine neue Form des Ausdrucks schuf, die auch feministische Ideen widerspiegelte. Und das Besondere an Pina Bausch war halt, dass sie ja eigentlich den Tanz mit Theater und mit Oper verbunden hat. Und ich habe mir auch ein paar Videos angeguckt, wo da war nämlich ein Tänzer und der sollte die Lead-Position quasi führen. Und der hatte irgendwie zu der Zeit einen chronischen Husten und musste halt die ganze Zeit husten. Und eigentlich ist es ja, ich weiß nicht, ob du schon mal im Ballett warst, aber da wird natürlich jetzt eigentlich nicht so viel gesprochen, sondern halt eher ja Musik abgespielt und die Leute ja tanzen halt dazu.
Ich habe kurz gedacht, du sagst, da wird jetzt eigentlich nicht so viel gehustet. Ich weiß nicht, ob du es wusstest.
Genau, nämlich auch nicht. Also es wird natürlich wirklich wenig mit Geräuschen oder mit der Stimme von den TänzerInnen gearbeitet. Und sie hat nämlich dann sich eben überlegt, wie man das Husten halt von ihm irgendwie mit den Bewegungen, die gemacht werden, verbinden kann. Und das ist nämlich dann so gewesen, dass super viele Leute auch aus dem Saal gegangen sind, weil die sich halt dachten, what the fuck, warum hustet der die ganze Zeit? Aber es war quasi dann so rhythmisch zum Tanz und zu den Bewegungen, die er gemacht hat. Und genau, das war eigentlich so, ja, so ein Beispiel dafür, wie revolutionär sie eigentlich so den Tanz nochmal gesehen hat. Also nicht nur dieses klassische Ballett, was man eigentlich kannte. Sie war dafür bekannt, dass sie nämlich tiefgründige und emotionale Themen in ihren Stücken erforschte und dabei auch oft unkonventionelle Weise mit Bewegungen, Kostüm und Bühnenbild arbeitete. Und ihre Arbeiten waren auch nämlich sehr oft provokativ und kontrovers und sehr herausfordernd und auch oft tief berührend, aber auch poetisch. Sie pflegte eine sehr intensive Zusammenarbeit mit den TänzerInnen und hat auch immer super viel von ihnen gefordert. Also hat sie wirklich immer sehr krass auch an die Grenzen gebracht. Und ich habe auch Interviews von ihr gesehen, wo sie gesagt hat, ja, manchmal haben wir dann die Generalprobe gemacht und ich dachte mir so, nee, das gefällt mir gar nicht. Und dann hat sie innerhalb von einem Tag nochmal das komplette Stück umgeworfen, also nach der Generalprobe, und hat gesagt, nee, das müssen wir nochmal ganz anders machen. Und sie forderte nämlich nicht nur so körperliche Perfektion, sondern auch halt so diese tiefe emotionale Hingabe von quasi Körper und Geist, sage ich jetzt mal. Und dadurch waren aber eben auch ihre Stücke so intensiv, weil man da eben nicht nur getanzt hat, sondern halt ja das richtig leben musste. Und insgesamt hat Pina Bausch nämlich einen bedeutenden Einfluss auf die Welt des zeitgenössischen Tanzes ausgeübt und wird auch noch nach ihrem Tod im Jahr 2009 als wichtigste Choreografin ihrer Zeit angesehen, und das auch nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Genau, und dann nochmal zu, ja, wie sie quasi so das Verhältnis von Mann und Frau irgendwie auf der Bühne gezeigt hat. Also sie hat schon oft so mit der Beziehung quasi gespielt. Und ich habe mir da nämlich auch, wie ich schon tausendmal vorgesagt habe, Videos angeschaut. Weil, ja, wie gesagt, mein Großonkel hat immer gesagt, ja, Pina Bausch. Und irgendwie hatte ich mir so als Kind, habe ich mir das nie richtig angeschaut. Und sie hat, also super interessant, das hat mich so ein ganz bisschen an so Marina Abramović auch manchmal erinnert. Mhm. Beispielsweise war da eine Szene, wo halt ein Mann einer Frau Wasser über den Kopf geschüttet hat. Und die halt so ganz seelenruhig hat die so halt ihre Handtasche auf den Schoß genommen und hat dann so angefangen, mit so einem Schwamm sich das Wasser aus dem Gesicht zu wischen. Und der hat die ganze Zeit weitergekippt. Oder so Tänze, wo die so richtig ruckartig so aneinander ziehen. Also hat wirklich so, ja, eigentlich auch dann zum Teil ohne Worte zu benutzen, halt so richtig krass so diesen Konflikt oder wie so Frauen von Männern unterdrückt werden oder wie die Frau sich dem Mann irgendwie anpasst, unterordnet, aber dann auch halt total starke Frauen dargestellt. Und das fand ich nämlich richtig cool, weil sie meinte nämlich auch, dass man natürlich die Stücke soll man nicht, man soll sie nicht erklären müssen, damit man sie versteht. Also ihr ging es ganz stark darum, dass man quasi, dass nicht jeder die gleichen Gedanken hat wie sie, als sie das geschrieben hat und als sie sich das überlegt hat, sondern dass halt jeder neu interpretieren soll und was bedeutet das so für einen.
Ja, spannend. Aber das ist, finde ich ja an Kunst immer ganz gut, wenn man eigentlich so wenig Erklärung wie möglich kriegt, sondern sich da so selber seinen Teil denkt. Und ich glaube, da kommen auch immer dann ganz verschiedene Sachen rein, weil man bringt da ja auch seine eigenen Erfahrungen mit rein. Deswegen spannend. Ich habe auch gedacht, als du es so beschrieben hast, so sehr avantgardistisch. Mhm. Und ja, wirklich so Marina Abramović, also ich kann jetzt natürlich nichts dazu sagen, weil ich habe es noch nicht gesehen, aber vielleicht zeigst du mir
ja
etwas von ihr. Aber wie bist du auf sie gekommen diese Woche?
Ich hatte irgendwie schon die ganze Zeit mir überlegt, weil ich immer wenn ich für die Woman of the Day mir überlege, will ich irgendwie immer nochmal so ein neues Feld irgendwie abdecken. Wir hatten ja als Sportlerin einmal Catherine Switzer, hatte ich mal vorgestellt, und ja, irgendwie bin ich dann irgendwie so auf, ja, Tanzen irgendwie gekommen, halt dadurch, dass ich auch so lange Ballett gemacht habe, und dann ist sie mir irgendwie direkt eingefallen. Genau, und was ich nämlich auch noch voll interessant fand, in so Interviews von ihr, auch noch, wo sie relativ jung war, aber auch dann kurz bevor sie gestorben ist, ich fand sie eine voll angenehme Person, weil die war nicht so, ich bin so geil und ich habe so geile Ideen und das ist alles so toll, was ich mache. Und also sie war so sehr
humble.
Ja, genau. Und auch so sehr selbstkritisch. So eigentlich meinte sie so, ja, nach jedem Stück denke ich mir, ich mache das nicht mehr, weil sie es nicht so richtig gut fand. Also auch sehr selbstkritisch im Sinne von, dass sie eigentlich trotzdem nie so richtig zufrieden ist mit dem, was sie macht. Aber ja, das, also sie war wirklich, finde ich, eine sehr angenehme Person. Also schon eine, auf jeden Fall eine Ballerina. Also sie sah schon auch sehr streng aus. Aber halt sehr, ja, nicht so selbstverliebt irgendwie. Mm.
Und nicht so dieses Genius oder Genie-Attitude.
Ja, genau.
Oh mein Gott, wie viel englische Worte. Attitüde.
Ja, genau. Ja, genau, das ist Pina Bausch.
Dankeschön, sehr interessant. Also gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an, was die so macht. Ich habe ja eben schon mal kurz angesprochen, um was es in diesem Podcast hier geht. Und die Idee unseres Podcasts ist es ja, dass man unsichtbare Frauen etwas sichtbarer macht, weil eben wir Frauen ganz oft noch als außerhalb der Normen gelten. Deswegen ja Hysteria. Warum fragt ich die?
Ich habe auf dich gemacht.
Sorry. Hysteria.
Warum Frauen nicht die Norm sind.
Genau. Und sie deswegen eben oft übersehen werden, besonders wenn man Studien macht, Daten erhebt, dass da oft die Frau als Minderheit gilt. Dieses Unsichtbarsein ist schon in normalen Verhältnissen ein Problem, aber sehr viel schlimmer wird es dann im Rahmen von Kriegen, Naturkatastrophen oder Pandemien. Und ich finde, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt, um darüber zu sprechen, denn es geht ganz schön viel ab um uns herum. Eine kleine Inhaltswarnung. Ich spreche über sexualisierte Gewalt, über Gewalt an sich, über Katastrophen natürlich, Kriege und auch über Fehlgeburten und generell Geburten. Viele Infos habe ich auch aus dem Buch Invisible Women von Caroline Criado Perez. In Katastrophen, wie zum Beispiel eben Naturkatastrophen und Kriege, hat man oft das Gefühl, dass das jeden Menschen gleich betrifft, egal welches Geschlecht man hat. Aber selbst diese Katastrophen sind nicht neutral. Denn auch dann besteht Ungleichheit der Geschlechter. Denn auch weil hier eine Ungleichheit der Geschlechter besteht, betreffen Katastrophen Frauen und Mädchen oft härter als Männer. Denn durch die Rolle, die wir automatisch mit unserem sozialen Geschlecht mitbekommen haben, gibt es einen Unterschied, wie wir auf Katastrophen reagieren, wie wir uns vorbereiten, wie wir uns erholen davon und wer in einem Katastrophenfall Macht und Ressourcen bekommt. Und hier muss man natürlich auch beachten, dass die Unterschiede nochmal verschärft werden durch Alter, Hautfarbe, Behinderung, sexuelle Orientierung, religiöse Zugehörigkeit und natürlich der sozioökonomische Status. Das zeigt nämlich eine Untersuchung, die Daten aus 141 Ländern von 1981 bis 2002 auswertete. Die kam nämlich zu der Erkenntnis, dass Frauen während Naturkatastrophen mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit ums Leben kommen als Männer. So geschockt geguckt gerade.
Finde ich irgendwie crazy. Mhm. Aber ich bin nämlich richtig gespannt auf die Gründe.
Ja, ich habe, um schon mal hier einen kleinen Ausblick zu geben, ich sag oft Statistiken hier in meinem Skript und gebe dann Beispiele. Mhm. Also wir werden sehr viel über Naturkatastrophen hören. Denn hier ist aber auch nochmal herauszuheben, dass eben mit dem sozioökonomischen Status, also je gebildeter, je mehr Geld Frauen zur Verfügung haben, je höher der Status eben von ihnen ist, desto eher steigt auch ihre Überlebenschance. Zum Beispiel, es erreichte Bangladesch 1991 ein Zyklon und der gilt auch als der gefährlichste Zyklon überhaupt. Dieser Zyklon erreichte den Südosten von Bangladesch mit Windgeschwindigkeiten von 260 km/h und verursachte eine 6 Meter hohe Flutwelle. Das ist halt, glaube ich, das größte Problem bei diesen Zyklonen ist, dass halt auch eine Flut mit denen mitkommt. 138.000 Menschen kamen dabei ums Leben. Und bei diesem Unglück war die Sterblichkeitsrate im Vergleich zwischen Männern und Frauen bei 14:1. Die Gründe dafür sind zwar natürlich vielfältig, aber die Einschränkung des Lebens von Frauen in Bangladesch hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass eben die Sterblichkeitsrate so unterschiedlich war. Zum Beispiel wird Schwimmen und Klettern in Bangladesch, aber auch zum Beispiel in Sri Lanka, fast nur den Jungs beigebracht. Was bedeutet, dass Frauen oft nicht schwimmen können, was ihre Überlebenschancen bei einer Flut natürlich extrem verringert. Und auch Klettern ist ganz praktisch, wenn man sich irgendwie hoch verschaffen kann. Außerdem dürfen viele Frauen auch nur in Begleitung nach draußen gehen, im Normalfall, und sind dadurch natürlich auch stärker gefährdet, weil sie oft wertvolle Zeit verlieren, weil sie auf einen männlichen Verwandten warten müssen oder sie eben nicht trauen, ohne diesen rauszugehen, bevor sie sich in Sicherheit bringen. Und auch ganz, ganz wichtig sind Informationen, denn Informationen können einem das Leben retten, zum Beispiel, wenn man einfach nicht weiß, dass ein Zyklon auf dem Weg ist, das weiß man ja vorher meistens, zum Glück heutzutage. Aber wenn man das nicht weiß, kann man sich auch nicht dafür schützen. Und die Informationen haben Frauen eben oft nicht, weil sie an öffentlichen Orten wie Marktplätzen oder Ähnlichem preisgegeben werden. Und diese dürfen Frauen ganz oft einfach nicht besuchen, weil sie ans Zuhause gefesselt sind. So sind eben Frauen extrem abhängig von ihren Männern oder männlichen Verwandten und können sich eben nicht auf einen Hurricane vorbereiten oder einen Zyklon oder eine andere Katastrophe. Auch im Krieg sterben Frauen zwar nicht oft an der Front, aber an den indirekten Folgen und das sehr viel öfter als Männer. Das kann man daran sehen, dass die Müttersterblichkeit in Staaten, in denen ein bewaffneter Konflikt herrscht oder kürzlich herrschte, 2,5 Mal so hoch ist als in friedlichen Staaten. Über die Hälfte aller Tode von Müttern ereignete sich in Konflikten betroffenen Staaten. Ein Hauptgrund dafür ist eben, dass die Hilfsmaßnahmen, die es nach Kriegen und Katastrophen gibt, häufig die besonderen gesundheitlichen Bedürfnisse der Frauen nicht beachten. Denn wahrscheinlich waren eben die Männer, die ganz oft die Entscheider sind, wenn es um Hilfsmaßnahmen geht, die waren wahrscheinlich noch nicht so oft schwanger. Einem Bericht zufolge werden Schwangere oft nicht gynäkologisch versorgt und laufen Gefahr, Fehlgeburten zu erleiden oder unter extrem unhygienischen Bedingungen zu entbinden. Das Problem zeigte sich auch nach einem Taifun auf den Philippinen im Jahr 2013, der 4 Millionen Menschen obdachlos machte. Nach dem Taifun gab es trotzdem noch etwa 1000 Geburten am Tag, doch jeweils 150 der Frauen mussten unter lebensbedrohlichen Umständen entbinden. Als jedoch der Bevölkerungsfonds der Vereinigten Nationen um Spenden für Hygieneausrüstung, medizinischem Personal und Beratung für Vergewaltigungsopfer bat, gaben die Geberstaaten nur 10% der nötigen Mittel. Und hier schneide ich auch schon etwas an, worum ich jetzt spreche, denn Vergewaltigungen sind auch eines der indirekten Auswirkungen von Katastrophen, die Frauen und Mädchen extrem gefährdet oder von denen Frauen und Mädchen extrem gefährdet sind. Nach einem Erdbeben in Haiti 2010 zum Beispiel brach eine regelrechte Epidemie der sexuellen Gewalt aus. Das lag vor allem daran, dass in den Unterkünften es keine ausreichende Beleuchtung gab, keine privaten Waschräume und Toiletten, es gab keine Zelte, in denen sich Frauen hätten zurückziehen können und es gab auch keine richtige Polizeipräsenz. Und das waren alles eben ein Grund für eine konstante Unsicherheit bei Frauen. In Bangladesch war das auch ein ähnliches Problem. Dort gibt es zwar Zyklonschutzräume, diese sind aber nicht auf die Bedürfnisse von Frauen konzipiert. Sie bestehen eigentlich einfach nur aus einem riesigen Betonklotz, also ein riesiger Raum.
Wie so ein Bunker dann wahrscheinlich.
Ne? Genau, genau. Der aber natürlich nicht geschlechtergetrennt ist und es gibt auch keine Toiletten, sondern es ist einfach nur ein Eimer im Eck. Da gibt es bestimmt jetzt Leute, die sagen, ja, also sorry, wer kann jetzt auch keinen Luxus erwarten, wenn man hier jetzt, wenn es um Leben geht. Aber das Problem, dass die Geschlechter eben nicht getrennt sind, schließt Frauen aus den Schutzräumen praktisch komplett aus. Denn man muss bedenken, dass es in der Kultur von Bangladesch sehr tief verwurzelt ist, dass Frauen außerhalb der Familie absolut keinen Kontakt zu Männern haben dürfen. Denn das könnte Schande über die Familie bringen. Und deswegen gehen die Frauen gar nicht erst in die Schutzräume, weil sie eben nicht alleine mit anderen Männern sein sollen, sein dürfen und auch natürlich Angst haben vor sexueller Gewalt. Und das Ergebnis habe ich ja schon eben gesagt, nach dem Zyklon und der Flut von 1991 starben wegen dieser fehlenden Geschlechtertrennung so viel mehr Frauen als Männer, weil die eben keinen Schutz hatten. Auch das Chaos und der damit verbundene gesellschaftliche Zusammenbruch einer Katastrophe oder eben einem Krieg verstärkt die Gewalt gegen Frauen. Während des 30-jährigen Bosnienkriegs wurden etwa 60.000 Frauen vergewaltigt. Im ruandischen Genozid wurden etwa 250.000 Frauen vergewaltigt. Im Bürgerkrieg in Sierra Leone waren es 60.000, in Liberia über 40.000 und seit 1998 mindestens 200.000 in der Demokratischen Republik Kongo. Eine weitere indirekte Folge von Katastrophen fand eine Studie von den Mercy Corps heraus. Sie zeigte, dass in längeren Dürren- und Trockenperioden häusliche Gewalt, Kinderehen, Genitalverstümmelungen und Vergewaltigungen stark zunahmen. Vor einem Genozid in Ruanda zum Beispiel lag das durchschnittliche Alter von Frauen bei ihrer Hochzeit bei 20 bis 25 Jahren. In den Flüchtlingslagern sank das Alter der Frauen dann rasant und lag während und nach dem Genozid nur noch bei 15 Jahren. Auch der Zugang zu politischen und wirtschaftlichen Ressourcen, von dem ich am Anfang gesprochen habe, beeinflusst extrem den Zugang zu Hilfeleistungen oder Entschädigungen bei Frauen und Mädchen. Und das war zum Beispiel ein Problem in der Flutkatastrophe in Pakistan im Jahr 2010. Da hatten viele Frauen keinen nationalen Ausweis, weswegen sie keine Möglichkeiten hatten, Unterstützung aus Hilfsprogrammen zu erhalten, weil eben diese einen Ausweis voraussetzten. Also sie haben keine Entschädigung gekriegt, haben keine Hilfe bekommen, weil man muss sie eben ausweisen und die hatten keinen. Eine andere Art der Katastrophe habe ich noch nicht angesprochen, und zwar die Pandemie. Denn auch bei einer Pandemie sind Frauen gefährdeter als Männer. Zum Beispiel in Sierra Leone, dass das Land mit der höchsten Muttersterblichkeit ist. Auf 100.000 Lebendgeburten kommen dort 1.360 tote Mütter. Als dann 2014 Ebola in Sierra Leone ausbrach, wurde die Situation für die Frauen noch schlimmer. Schwangere hatten ein erhöhtes Risiko, an Ebola zu erkranken, da sie eben häufiger in Kontakt waren mit Gesundheitseinrichtungen und deren MitarbeiterInnen. Und durch Ebola verlor auch das Gesundheitswesen, der zum größten Teil von Frauen beschäftigt war, an MitarbeiterInnen. Die Folge davon war, dass weitere 4.022 Frauen aufgrund von Personalmangel starben. Da ist das große Problem, dass noch immer die Haltung besteht, dass Infektionskrankheiten Männer und Frauen gleichermaßen betrifft und dass in diesem Kontext das Geschlecht nicht entscheidend ist. Und da auch meistens keine Studien oder keine Untersuchungen dazu gemacht werden, das haben wir auch schon in unserer Medizinfolge gemacht, dass oft Probanden in Studien oft nur Männer sind. Aber auch die Verpflichtungen, die Frauen in der Care-Arbeit haben, setzt sie einem erhöhten Risiko aus. Denn sie sind im Großteil diejenigen, die die Kranken pflegen, ob im Haushalt oder eben auch als Pflegepersonal in den Krankenhäusern. Sie sind außerdem auch oft die Wasch- und Putzkräfte in Krankenhäusern und haben so auch wieder ein erhöhtes Infektionsrisiko. Dabei ist nochmal speziell herauszuheben, dass sie eben nicht so sehr geschützt und unterstützt werden wie ÄrztInnen, die oft auch männlich sind. Und hier aber ein kleiner Fun Fact. Denn durch ein gewisses Virus kennen wir ja jetzt alle uns ein bisschen besser mit Pandemien aus.
Roni.
Ja, als noch vor 5 Jahren, und zwar Covid-19. Und da ist es tatsächlich andersrum gewesen. Denn bei Covid waren Männer die stärker an Covid erkrankten, also schwere Verläufe hatten und auch öfter starben als Frauen. Etwa 3/4 aller Covid-Intensivpatienten waren Männer. Die Ursache dafür bleibt zwar weitestgehend unbekannt, aber internationale und interdisziplinäre Forschungsteams haben sich dem Thema angenommen und es wird angenommen, dass es eine Genmutation gibt, die nur bei Männern vorkommt, die dafür verantwortlich ist, dass sie eben schwere Verläufe haben. Man könnte sich jetzt fragen, würden genauso viele forschen, wenn Frauen das wären? Das werden wir nicht wissen. Frauen sind aber nicht nur passive Opfer in Katastrophen, sie sind auch aktiv und packen mit an. Und sie sind auch wichtige Akteure des Wandels und das zeigen verschiedene Belege. 1998 zum Beispiel verwüstete ein Hurricane Honduras und Nicaragua. Frauen taten sich zusammen und organisierten den Wiederaufbau. Sie schleppten Zement, erbauten Notunterkünfte und Latrinen und ergriffen die Initiative, um die Regierungsführung zu verbessern. Auch nach einem Erdbeben 2015 in Nepal spielten Frauen eine entscheidende Rolle. Frauen ließen sich als Maurerinnen ausbilden, um bei der Reparatur und dem Wiederaufbau von Häusern, Kulturstätten und der Infrastruktur mitzuhelfen und alles diesmal erdbebensicher zu machen. Gleichzeitig setzen sich Frauen dafür ein, dass die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frau in der Wiederaufbau- und Wiederherstellungsmaßnahmen des Landes einbezogen werden. Das führte dann auch zu einer 15-Punkte-Erklärung von Kathmandu zum Katastrophenrisikomanagement. Doch all diese Rettungsmaßnahmen und Beiträge zum Wiederaufbau von Frauen wird immer noch sehr, sehr oft unterschätzt und bleibt schlichtweg unsichtbar. Aber ist es wirklich so wichtig, Frauen einzubeziehen? Hier ein Beispiel, was passieren kann, wenn man Frauen vom Wiederaufbauprozess fernhält. 2001 trifft den westindischen Bundesstaat Gujarat, tut mir leid, wenn ich das falsch ausspreche, ein Erdbeben. Fast 40.000 Häuser wurden bei dem Erdbeben zerstört. Tausende Menschen verlieren ihr Leben und noch mehr ihr Zuhause. Diese sollten dann wieder aufgebaut werden, jedoch ohne jemals eine Frau hinzuzuziehen. Katinka, was könnte schiefgelaufen sein?
Jetzt an sich am Aufbau der Städte?
Der Häuser.
Der Häuser. Keine Fenster. Man kann das Licht einfach in Eimer reinfüllen und dann im Raum auslassen.
Okay, du traust den Männern anscheinend noch weniger zu.
Ja, das ist doch diese Fabel. Das sind doch auch so Männer, die so eine Kirche bauen wollen und dann aber vergessen, Fenster reinzubauen. Und dann wundern sie sich die ganze Zeit, warum kein Licht rein, also warum es da drin dunkel ist.
Mhm. Und dann?
Kennst du die nicht?
Nein.
Und dann fangen die nämlich an, dann kommt einer auf die Idee, und ich glaube, das sind alles Männer, dann kommt einer auf die Idee, man nimmt einfach Eimer und füllt von draußen Sonnenlicht rein und dann macht man Deckel zu.
Schlau.
Und dann macht man es erst wieder drinnen auf.
Gut. Muss man schnell den Deckel zumachen.
Natürlich, auch, sonst geht's Licht wieder raus.
Klar.
Hat nicht funktioniert.
Nein?
Nee.
Krass.
Aber die Fabel muss ich eigentlich nochmal kurz googeln und dann irgendwann ist da jemand auf die schlaue Idee gekommen, das Fenster fehlen.
Ach.
Warte. Die Schildbürger bauen ein Rathaus.
Bürger, nicht Bürgerinnen.
Ja.
Oder BürgerInnen.
Ja, genau. Guck, hier sagt, erst nach dem 5. Glas Bier sagte der Hufschmied nachdenklich, wir sollten das Licht wie Wasser hineintragen. Hurra, riefen alle begeistert. Am nächsten Tag schaufelten die Schildbürger den Sonnenschein in Eimer und Kessel, Kannen und Töpfe. Andere hielten Kartoffelsäcke ins Sonnenlicht, banden dann die Säcke schnell zu und schleppten sie ins Rathaus. Dort banden sie die Säcke auf, schüttelten das Licht ins Dunkle und rannten wieder auf den Markt hinaus, wo sie die leeren Säcke wieder vollschaufelten. So machten sie es bis zum Sonnenuntergang. Aber im Rathaus war es noch dunkel wie am Tag zuvor. Da liefen alle traurig ins Freie.
Warum haben sie das den ganzen Tag gemacht? Sie hätten noch beim ersten Mal merken müssen, dass es nicht funktioniert.
War vielleicht erst eine Menge Sonnenlicht aus dem Sack, weißt du?
Okay. Na, aber das hätte ja auch keiner wissen können.
Aber in dieser Sage kommen auf jeden Fall nur Männer vor, soweit ich mich daran erinnere.
Hm. Okay, also guter, good guess, aber tatsächlich haben sie anscheinend wirklich Fenster eingebaut. Was aber kein einziges Haus hatte, war eine Küche.
Ach, das war mein zweiter Guess.
Wir hatten keine Küche und dort war es wohl auch üblich, dass es auch so einen etwas abgesonderteren Teil des Hauses gibt, wo man Tiere, also so Nutztiere halten konnte, eingebaut war oder angebaut war. Und das haben sie auch einfach komplett nicht gemacht. Denn das war ja die Arbeit von Frauen, mit denen sie sich nicht ausgekannt haben. Ist es eine Ausnahme, Katinka?
Nein.
4 Jahre später gab es nämlich ein ganz ähnliches Szenario. In Sri Lanka verwüstete 2004 ein Tsunami 14 Küstenbezirke und kostete einer 250.000 Menschen das Leben. Auch hier blieben Frauen unsichtbar. Der Wiederaufbau wurde ohne sie geplant und die neuen Häuser blieben ebenfalls ohne Küchen. Zero Küchen.
Nicht schlecht. Kann man auch einfach bestellen dann.
Mein Gott. Kurz Lieferando. Mein Gott. Auch in den USA 1992 gab es ein ähnliches Problem. Hier wurden nach einem Hurricane in Miami ein Gremium, das sich nannte We Will Rebuild, zusammengestellt, die Wiederaufbauarbeiten leiten sollte. Von den 56 Personen waren jedoch nur 11 Frauen dabei. Hey, immerhin. Die Männer wollten direkt anfangen zu bauen, und zwar Einkaufszentren, Wolkenkratzer und das Gebäude der Handelskammer. Die Frauen jedoch haben da so ein bisschen Einspruch erhoben, denn es fehlte eben noch an den allernötigsten Dingen, wie Kindertagesstätten und Gesundheitszentren, und haben dann eben ihre eigene Initiative gegründet, Women Will Rebuild, weil die Männer eben viel zu wirtschaftlich gedacht haben. Und
die gehen immer nur ans Shoppen.
Die gehen immer nur, die wollen hier ein Sephora haben, die wollen ein H&M. Aber wir brauchen wirklich auch noch ein Krankenhaus. Und auch im Krieg sind Frauen historisch schon immer wichtige Akteure gewesen und nicht nur die trauernden, passiven Wesen, wie sie oft dargestellt werden. In Kriegssituationen, wie zum Beispiel dem Ersten Weltkrieg, lösen sich traditionelle Rollenverteilungen fast komplett, da es an Arbeitern fehlte, da die Männer eben, die die Arbeit eigentlich verrichteten, an der Front waren oder auch schon gefallen waren. So eröffnete sich für Frauen viele neue Tätigkeitsfelder, die ihnen vorher verwehrt geblieben waren, weil das eben Männerarbeit war. Im Ersten Weltkrieg waren Frauen Krankenschwestern, sie arbeiteten in der Rüstungsindustrie, nähten Uniformen und arbeiteten in Fabriken und Werften. Interessant ist vor allem der Beruf des Sekretärs. Der war vor Kriegsausbruch fast ausschließlich männlich belegt. Dann wurde dieser aber schnell zum Beruf der Sekretärin und ist ja bis heute noch zum großen Teil als Frauenberuf angesehen. Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs gab es in vielen kriegsführenden Nationen einen sprunghaften Anstieg von arbeitstätigen Frauen. In Russland zum Beispiel stieg die Zahl von beschäftigten Frauen von 25% auf 43%. Eine Ausnahme dabei war aber das Deutsche Kaiserreich. Hier nahmen sehr viel weniger Frauen eine Arbeit auf. Das lag am Druck der Gewerkschaften, die verlangten, dass jegliche weibliche Arbeit freiwillig erfolgen musste. Viele Frauen in anderen Ländern wurden eben zur Zwangsarbeit gezwungen. Aber viele vermuten, dass deswegen Deutschland den Krieg verloren hat, weil sie eben nicht die potenzielle Arbeitskraft durch Frauenarbeit ausgeschöpft haben. Einen großen Teil trugen Frauen in der Munitionsfabrik bei. In Großbritannien stellten die Arbeiterinnen 80% der Waffen und Patronen her, die in der britischen Armee benutzt wurden. Dabei riskierten sie täglich ihr Leben, weil sie dabei mit giftigen Substanzen arbeiteten und keine angemessene Schutzkleidung zur Verfügung hatten. Jedoch erhielten sie keine besondere Anerkennung für ihre Dienste. Im Gegenteil, sie verdienen oft nur, wenn überhaupt, die Hälfte wie die männlichen Arbeiter, die dieselbe Arbeit verrichteten. Außerdem wurden sie auch oft dazu verpflichtet, den Arbeitsplatz wieder zu verlassen, sobald genug Männer aus dem Krieg wiederkehrten und den Arbeitsplatz wieder besetzen konnten. Es gab aber auch vereinzelt Frauen, die an der Front im Ersten Weltkrieg standen. Die Journalistin Dorothy Lawrence zum Beispiel schleuste sich als Mann getarnt in die britische Armee ein.
Mulan!
Ja, ja. Theoretisch hat sie einen Mulan-Move gemacht.
Ja.
Aber ähnlich wie Mulan flog sie relativ schnell auf, oder? Die ist aufgeflogen.
Ja, dann irgendwann.
Mhm. Gut, sie wahrscheinlich, sie ist, glaube ich, ein bisschen schneller aufgeflogen und sie durfte auch auf gar keinen Fall darüber reden, weil das war der britischen Armee sehr peinlich. Erfolgreicher war die Russin Maria Bokareva. Sie diente seit 1914 in der russischen Armee und wurde auch an der Front verwundet und dann auch ausgezeichnet. Außerdem brachte sie den Revolutionsführer Alexander Kerensky dazu, ein nur aus Frauen bestehendes Bataillon zu gründen. Dafür rekrutierte sie 2000 Frauen, von denen etwa 250 an der Front Seite an Seite mit den männlichen Soldaten kämpften. Durch das Übernehmen von eigentlich männlich konnotierte Arbeit im Krieg, veränderte sich das Rollenbild der Frau und hat viele andere wichtige Schritte in der Emanzipation angestoßen, wie zum Beispiel das Frauenwahlrecht. Darüber rede ich auch in der Folge über das Frauenwahlrecht, wie das Ganze ins Rollen gebracht hat. Aber es war eben so, dass Männer nicht mehr so richtig den Frauen dieses Recht enthalten konnten, weil sie eben so viel geleistet hatten im Krieg. Leider ist Krieg aber auch kein Relikt aus der Vergangenheit. Auch heute kämpfen Frauen im Krieg in der Ukraine an der Front und dürfen dort auch alle Positionen in der Armee einnehmen. Jedoch fehlen auch in diesem Krieg Frauen beim Friedensprozess, in dem sie bei Verhandlungen wenig einbezogen werden. Dabei wird ganz oft noch die Gleichstellung der Geschlechter und auch die Stärkung von Frauen in Krisensituationen nicht ernst genommen. Denn es gibt halt immer die, ich sage jetzt mal, billige Ausrede zu sagen, wir können uns jetzt nicht über Probleme von Frauen beschäftigen. Es geht jetzt um Wichtigeres. Es geht jetzt hier um Leben und Tod. Frauen werden einfach noch viel zu oft als nicht wichtig genug angesehen und als Minderheit. Dabei konnte nachgewiesen werden, dass es nur eine wirklich nachhaltige Regeneration und Wiederaufbau geben kann, wenn die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frau gefördert werden. Man kann also erkennen, dass die Qualität des Wiederaufbaus nach einer Katastrophe davon abhängt, wie gut man auf die Bedürfnisse von Frauen und Männern eingeht. Beide eben. Setzen wir auch mehr Frauen an den Verhandlungstisch, ist die Wahrscheinlichkeit für dauerhaften Frieden erhöht. Eine Auswertung von 182 Friedensabkommen, die zwischen 1989 und 2012 geschlossen wurden, zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit einer mindestens zweijährigen Dauer eines Vertrags um 20% erhöht werden kann, wenn Frauen in den Friedensprozess einbezogen werden. Frauen denken auch daran, wichtige Themen auf die Friedensagenda zu setzen, die von Männern eben ganz oft vergessen werden. Und man könnte noch weitergehen und sagen, dass Länder, in denen Frauen von Machtpositionen ferngehalten werden und wie Bürgerinnen zweiter Klasse behandelt werden, seltener friedlich sind. Dafür gibt es jedenfalls überzeugende Beweise in aktuellen quantitativen Datenanalysen. Ein Wiederaufbau nach einer Katastrophe kann eben auch Potenzial haben. Es gibt ein kleines Window of Opportunity, um aus patriarchalen, ungleichen Geschlechterverhältnissen auszubrechen. Und es besteht eine Chance für die Entstehung neuer und progressiver Geschlechterrollen und Beziehungen. Es müssen Mechanismen eingestellt werden, dass auch Frauen Zugang zu Informationen, Schutz und Ressourcen haben. Der Schutz von Frauen muss durch bessere Sicherheitsmaßnahmen gewährleistet werden, wie zum Beispiel guter Straßenbeleuchtung, Wachdienste in Geflüchtetenlagern und Mechanismen, um Gewalttaten melden zu können. Das ist natürlich auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass ich habe ja diese Zahlen genannt, wie viele Vergewaltigungen es gab in Kriegssituationen oder Katastrophensituationen. Das ist aber nur eine ganz, ganz konservativ geschätzte Zahl, weil eben die Dunkelziffer wahrscheinlich exorbitant höher ist, weil es einfach keine Mechanismen gibt, keine Stellen gibt, wo man das überhaupt anzeigen könnte, wo man überhaupt sich da Hilfe holen könnte oder überhaupt es da keine Polizei oder irgendwas gibt, wo man das dann anzeigen könnte. Und außerdem ist es auch ganz, ganz wichtig, Frauenorganisationen nach einer Katastrophe mit einzubeziehen, die eben mithelfen können bei Entscheidungen und Planungen, die dann eben wissen, was brauchen schwangere Frauen oder was brauchen Frauen generell eher für Hygieneartikel oder aber auch Schutzräume, weil eben Männer, man muss ihnen ja gar nichts Böses vorhalten, aber sie haben einfach nicht dieselben Erfahrungen und dieselben Bedürfnisse wie Frauen und können da einfach nicht komplett drauf eingehen. Und deswegen ist es ihnen ganz, ganz wichtig, dass wir da Frauen auch einbinden und mit einzubeziehen, sonst haben wir alle Häuser ohne Küchen.
Ja, vielen Dank. Du hattest da schon öfter drüber gesprochen, dass du das Thema mal machen willst. Mhm. Und ja, wie du schon gesagt hast, gerade natürlich aktueller denn je. Und ja, ist halt ein sehr krasses Thema. Aber also ich finde es immer so krass, dass dann natürlich gesagt wird, ja, wir haben jetzt keine Zeit, uns Gedanken um Frauen zu machen. Aber ich meine, darum geht's ja, dass halt die Norm trotzdem noch männlich ist, auch
genau
in entspannteren Situationen, genauso wie halt in extremen Situationen.
Ja, und man sieht ja auch, dass es ja nachhaltig besser wird, wenn man Frauen einbezieht. Also das ist jetzt nicht nur für, keine Ahnung, man muss hier jedem gerecht werden, was natürlich, also es geht um Leben und Tod, also besonders bei so Schutzräumen, das ist jetzt nichts irgendwas was mit Befindlichkeiten zu tun hat. Und klar, man könnte sagen, die Kultur muss dann geändert werden, dass eben Frauen nicht so eingeschränkt werden, was auch auf jeden Fall der Fall ist. Also da würde ich auf gar keinen Fall irgendwie dagegen argumentieren, dass eben Frauen so abhängig sind von Männern in bestimmten Kulturen. Aber das ist eben nichts, was man jetzt von heute auf morgen ändern kann.
Ja.
Also das ist ja auch, keine Ahnung, wir leben ja auch nicht in einem Fantasieland, wo man dann einfach sagt, ja, aber reißt euch jetzt mal zusammen. Also so funktioniert es halt auch nicht. Und deswegen ist halt ganz wichtig, dass man da auch einfach Frauen hat, die sich da eben auskennen. Es geht da auch um Leben und Tod. Also das, und vor allem Frauen ist es jetzt auch, als Minderheit anzusehen, ist halt ganz schön bescheuert, weil wir halt die Hälfte der Menschen sind.
Ja. Ja, da müsste halt generell auch, also natürlich präventiv mehr gemacht werden, weil klar kann man sagen, wenn jetzt irgendwie eine Naturkatastrophe kommt, kann man nicht dann plötzlich noch anfangen, da irgendwelche Mauern in diese Schutzbunker reinzuziehen. Aber ich meine, dann kann man sie ja von Anfang an auch anders planen.
Richtig, und hätte man es von Anfang an gemacht, dann wäre das ja kein Problem.
Genau. Und ja, auch halt eigentlich dann diese Möglichkeit zu haben, wenn sowas Schlimmes passiert, danach zu sagen, okay, und jetzt machen wir es anders, weil wenn es nochmal sowas passieren würde, dann müssen wir es besser wissen, weil man lernt genau. Natürlich auch aus den Situationen.
Das ist ja das Ärgerliche, dass in jedem Schritt von Katastrophen, also im Vorhinein, währenddessen und danach, Frauen einfach ignoriert und unsichtbar sind. Also bevor man überhaupt eben Schutzmaßnahmen hat, da wird nicht drauf eingegangen, während einer Katastrophe. Da können wir uns jetzt aber auch nicht drauf konzentrieren, weil es geht jetzt hier um Schlimmeres. Und danach müssen wir halt jetzt alles schnell aufbauen. Da können wir auch nicht irgendwie Frauen mit einbeziehen. Also in jedem Schritt wird man vergessen. Und das ist halt so, ja, das Unfaire. Und das muss geändert werden.
Ja.
Gut. Jetzt nochmal ein bisschen seichteres Thema für den Schluss. Und zwar habe ich noch einen Post des Tages. Und zwar ist es, ich weiß nicht, ob du von der App gehört hast, TikTok.
Ah, TikTok, ja.
Mhm. Da habe ich etwas gesehen. Ich weiß nicht, ob du es, vielleicht hast du es auch schon gesehen, weil bei mir war, ich habe mehrere Videos und mehrere Reaktionen dazu dann und Statements dazu gesehen.
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Ich beschreibe es mal ganz kurz. Und zwar wurde das, ich glaube, der Originalpost ist von Sinoma Reporter. Keine Ahnung. Es geht um einen Halbmarathon, in den eine Frau gerannt ist und ihr Mann und ihre Kinder warten auf der Zielgeraden auf sie. Und ich persönlich hätte am Ziel gewartet oder nach dem Ziel auf sie gewartet. Der Mann von ihr hat sich aber gedacht, richtig gute Idee. Ich gehe einfach, was waren das, 10 Meter, 20 Meter vor das Ziel mit den Kindern und lasse die Kinder, sage denen, sie sollen zu ihrer Mutter rennen, 20 Meter vor dem Ziel, dass sie nochmal schön ablenken, weil sie tatsächlich Erste war. Das ist noch ganz wichtig dazu zu sagen. Sie war nämlich Erste und wäre und ist sie auch als Erstes durchs Ziel gegangen. Sie ist nämlich dann einfach ihren Kindern ausgewichen, wo ich sagen muss, guter Move, dass sie einfach den Kindern dann ausgewichen ist und weitergerannt ist und dann ins Ziel gekommen ist. Es war auch tatsächlich direkt jemand hinter ihr, der dann natürlich gewonnen hätte, wenn sie sich da hätte von ihren Kindern umarmen lassen. Und man sieht auch, als sie dann im Ziel ist, wie ihr Mann sehr geschockt und ein bisschen verständnislos dann da steht und es gar nicht verstehen kann, warum jetzt seine Frau nicht ihre Kinder jetzt begrüßt hat. Also ich hätte ausrasten können.
Ja, aber gab es dazu lustige Kommentare wahrscheinlich, oder?
Ja, ich kann ja mal gucken. Also generell finde ich es halt einfach, also ganz viele haben halt gesagt, das war jetzt nicht unabsichtlich, das war jetzt nicht, ach, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Also sorry, ich bin kein Fan von der Argumentation, dass etwas gesunder Menschenverstand ist, aber sorry, man weiß doch, dass man nicht vor dem Ziel jemanden gratuliert.
Nee.
Also das,
da geht's ja auch um Zeit. Also da geht's ja vor allem, also ne, da war eine Person auch hinter ihr, aber ich meine, es geht ja auch um die Zeit, in der du es abschließt. Selbst wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, 10 Minuten erst hinter ihr ins Ziel kommen würde, wird's ja trotzdem, hat sie eine schlechtere Zeit.
Ja. Und ich bin jetzt nicht so die Sportmaus, weiß jetzt nicht, ob du das wusstest. Ich habe tatsächlich noch nie einen Halbmarathon gerannt.
Echt?
Noch nie gerannt. Nee, noch nie. Tatsächlich.
Krass.
Ja, weiß auch nicht viele von mir.
JP Morgan, ne?
Ich nicht drüber. Aber ich glaube, dass es ganz schön viel Training ist. Ist jetzt nicht so, dass man ein paar Elektrolyte morgens trinkt und dann einen Halbmarathon rennt und
außer
dann noch gewinnt.
Halt heißt Barney Stinson.
Ja, stimmt. Gut, aber der hat es dann am Schluss auch nicht mehr so gut gehabt.
Ja.
Und also ich würde dem Mann vorwerfen, dass der das wirklich aus Boshaftigkeit, weil seine Frau etwas priorisiert hat, was nicht die Familie war und nicht die Kinder war. Weil eine Frau, also das ist für mich so ein Bild, das so zeigt, eine Frau muss, wenn eine Frau was anderes ist als Mutter, ist das schlecht. Und er wollte ihr das wegnehmen.
Ja, also ich weiß jetzt auch nicht genau, ob ich ihm das jetzt so vorwerfen würde. Aber ja, es ist schon so, also so dann auch so zu den Kindern zu sagen, jetzt lauf mal zu Mama, weil die können ja direkt vorm Ziel stehen und sie quasi nochmal so final anfeuern. Aber dann halt
und
sagen,
nachdem sie durch das fucking Banner gelaufen ist.
Ja.
Also sorry, nee.
Ja, aber man sieht so, wie so die Leute, die dann auch da so standen, ihrem Mann so sagen, what the fuck, was sollte das?
Und er das gar nicht verstehen kann.
Ja. We are more than mothers. Ja, also ich hätte nämlich jetzt irgendwie so gedacht, dass da auch Kommentare drunter sind, die dann so schreiben, hä, warum hat sie jetzt nicht ihre Kinder am Arm, was ist das für eine Mutter? Mm. Aber wenn ich jetzt so überfliege, ist da eher das Nichtverständnis, warum der Mann, der schubst wirklich ungefähr die Kinder in Richtung ihrer Mutter.
In ihrem Ziel, in ihre Laufbahn sozusagen. Ja, einer schreibt auch, dass die Kinder eigentlich in Gefahr gebracht hat, weil was ist, wenn hinter ihr noch 20 andere gelaufen wären?
Ja.
Einer schreibt, her husband doesn't take her winning seriously. That's why he thought the kids deserved the moment more.
Ja.
Ja, auch, I feel like dad was jealous of mom and wanted to make sure she knew what was waiting for her afterwards. Also, dass sie sich halt nochmal dran erinnert, wer sie halt wirklich ist. A mother.
A mother. Ich muss aber sagen, deswegen finde ich es auch immer komisch, wenn Leute, also so jetzt zum Beispiel so Freunde von meinen Eltern, immer nur über ihre Kinder reden. Mhm. Weil ich verstehe, das ist ein ganz, ganz großer Teil, vor allen Dingen logischerweise, wenn die jung sind. Aber du bist doch immer noch ein eigener Mensch.
Ja.
Du kannst doch nicht, also du bist ja nicht nur Mutter oder Vater dann irgendwie. Mhm. Also vor allen Dingen, wenn man älter wird, muss man doch irgendwann.
Das ist meistens das Problem.
Ja.
Weil natürlich ist es für einen gewissen Zeitraum schon was, was dein Leben halt komplett einnimmt. Und ich glaube, was auch viele Frauen belastet, dass sie eben nicht mehr eine eigenständige Person sind und sich verlieren in dem Muttersein. Aber ich glaube, dass so Männer wie dieser auch einen ganz, ganz großen Teil dazu beitragen, weil eben diese Last nicht auf beiden Schultern gleichzeitig ist, sondern halt nur auf ihr. Und ich finde, also ich hoffe, ich habe ja keine Ahnung, weil noch keine Kinder, dass es, glaube ich, einfach besser ist, wenn man das 50-50 aufteilt und auch mal dem anderen Freiraum gibt, um sich selbst zu verwirklichen und einfach Zeit alleine zu verbringen. Klar, am Anfang, ne, wenn die ja noch nicht mal alleine einen Kopf heben können, die Loser, ist es halt schwierig. Aber ist es dann halt auch umso schwieriger, wenn die Kinder dann mal erwachsen sind, selber wieder ein Leben zu führen. Ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, was ganz viele, wo ich schon gehört habe, dass ganz viele dann überhaupt nicht mehr wissen, wer sie sind.
Ja.
Außerhalb des Elterndaseins.
Ja.
Und deswegen reden wir ja so oft von Care-Arbeit, wo ich auch finde, das ist eins der allerwichtigsten feministischen Probleme oder patriarchalischen Probleme, dass eben das noch so unfair aufgeteilt ist. Und ich glaube, das zeigt es auch wieder so. Der Mann, der hatte einen Tag, wo er sich einfach um die Kinder kümmern musste und einfach nur Support für seine Frau sein musste. Aber nein, das ging nicht. Es ging um die Kinder und um ihn.
Ja.
Ja. Also ihr müsst keinen Halbmarathon laufen. Ihr müsst nicht mal Mutter sein. Hauptsache, ihr bleibt schwierig.
It is no longer acceptable to discuss women's rights as separate from human rights.
This has to stop.
We cannot all succeed when half of us are held back.
It is time to break the silence.
Ich bin aufgeregt irgendwie. Trink nochmal was. Gefährlichste Zyklon überhaupt.
Ich denke gerade die ganze Zeit das Fabelwesen.
Zyklop?
Oh ja. Was heißt das? Wie heißt das? Zyklon?
Zyklon.
Zyklon. Das ist so also ein Sturm, ne? Ja. Tornado.
Ja, aber im Wasser.
Ach so. Monsun.
Das ist Regen.
Ich muss dich nennen, Monsun.
Eine Bezeichnung für Wirbelstürme im tropischen Raum. Okay.
Also kein Zyklop.
Nee, das ist das, was nur ein Auge hat.
Ja, genau. Aber es passt irgendwie auch, weil es hat ja auch ein Auge.
Stimmt.
Auge, das stimmt.
Genau, im Unterschied zu einem Hurrikan oder Taifun rotiert ein Zyklon auf der Südhalbkugel im Uhrzeigersinn. Mm. Der weiß sogar, wie die Uhr geht. Das ist crazy.
Der ist so schlau. Schlauer als ein Taifun. Nimm das, Taifun.
Okay, wir müssen jetzt irgendwie wieder in eine seriöse Sparte kommen, weil jetzt geht's halt um Katastrophen.
Das kann ja nur die Bloopers.
Okay.